Ja, eigentlich steht ja alles da. Eine ganz schön krasse Ansage, wie ich finde. Ist ja nicht umsonst für viele, die auch sagen, ja, das ist ja der Kern des Christentums. Das gibt viele Leute, die das so pauschal sagen, dass das der Mittelpunkt des Glaubens ist. Das wird gern auch über die Christen gesagt. Und ich habe so zuerst gedacht, ja, Christen, die sollen alles aushalten, die müssen alles ertragen, die sollen gar nicht irgendwie widersprechen, die müssen, dürfen auch nicht aufmüpfig sein, die dürfen sich nicht verteidigen, keine Ansprüche stellen. Christen sollen noch nicht mal ihr Recht durchsetzen, selbst wenn sie es haben, und sollen auch nicht diskutieren. Ihr müsst doch eure Feinde lieben. Das bringt man ja auch gern uns Christen, und das habe ich auch selber schon erlebt, dass man das ganz konkret von uns erwartet, weil man sagt, das ist doch der Kern, der Mittelpunkt eures Glaubens. Und da habe ich so gedacht, ja, wir waren ja gerade bei dem Bild mit der Wurzel. Ja, das ist schon ein wesentlicher Teil, so ein bisschen wie die Blüte an der Blume. Aber wenn wir jetzt wirklich zur Wurzel gehen, dann müssen wir das Dogma des der Feindesliebe zur Seite schieben und müssen genau schauen, was hat es denn damit auf sich? Das Christentum ist ja quasi die Liebe Gottes am Kreuz. Deshalb haben wir das Kreuz auch hier vorne hängen, deshalb haben wir sogar ein Licht dahinter montiert, um zu zeigen, das ist nichts Totes, sondern da kommt was Lebendiges raus. Und das finde ich ganz spannend. Die Feindesliebe ist eine Konsequenz aus der Liebe zu Jesus, die uns begegnet ist. Und die Feindesliebe, die ist nicht irgendwie religiös oder irgendwie so eine altjüdische Übertragung, sondern sie ist ganz und gar Jesu eigen und mit nichts, aber auch wirklich mit gar nichts auf der Welt zu vergleichen. Es ist die Liebe Gottes, die uns da begegnet. Und das ist ganz spannend. Wir wollen in den Text schauen, und hier ist ja von liebt die Rede, also liebt eure Feinde. Und diese Übersetzung heißt nichts anderes als die Liebe von Gott. Also es gibt im Neuen Testament immer wieder Stellen, wo von Liebe gesprochen wird. Römer 5,5, schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Und da heißt es auf Griechisch he agape to theo, also die selbstlose Liebe Gottes. Also es geht nicht irgendwie drum zu sagen, naja, wir sympathisieren mit unseren Feinden nach dem Motto, wir müssen unsere Feinde nur gut genug verstehen, die haben vielleicht auch ihre Probleme und wir müssen uns da reindenken, die können vielleicht gar nichts dafür. Nein, es geht um was Geistliches. Es geht um eine geistliche Liebe, die Liebe, und zwar die selbstlose Liebe von unserem Gott. Also eine ganz riesengroße Sache, wo man sich dann immer wieder fragt, wie kann denn das praktisch aussehen? Und das ist das Schöne an dem Text, dass Jesus das selber ausspricht und auch sehr praktisch wird. Jesus redet nämlich hier ganz konkret über 7 praktische Beispiele, also nicht ein oder zwei, sondern er bringt echt 7 Stück. Das schauen wir uns auch gleich an. Bevor wir da jetzt lustigerweise reingehen, jetzt weiß ich nicht, wer da zu meiner letzten Predigt, das ist schon wieder ein paar Tage her hier, da war, aber da habe ich spannenderweise, das war auch nicht geplant, aber auch über 7 Punkte gesprochen. Da habe ich mich über das Vaterunser reden dürfen und 7 Bitten. Das Vaterunser besteht aus 7 Bitten und die habe ich den 7 Eigenschaften von Jesaja 11,2, also die 7 Eigenschaften vom Heiligen Geist sozusagen nebeneinander gestellt. Ich will euch mal erklären, was ich jetzt vorhab. Und zwar, ich habe euch ja schon von Römer 5,5 erzählt, und zwar geht es ja um die Liebe Gottes. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Also die Liebe Gottes ist in Form vom Heiligen Geist zu uns gekommen. Haben wir, glaube ich, erstmal verstanden. Und dieser Heilige Geist bewirkt etwas in uns, dass wir diese Liebe auch leben können. Okay, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und jetzt habe ich quasi die Stelle aus Jesaja 11,2 nochmal genommen und die Eigenschaften, die 7 Eigenschaften vom Heiligen Geist nochmal euch mitgebracht. Wie gesagt, ist schon ein paar Tage her, aber ihr könnt trotzdem, auch wenn ihr nicht da wart, folgen. Und gezeigt, dass der Geist 7 Eigenschaften hat. Und jetzt gibt es das Spannende in der Stelle vom Vater Unser ist, dass wir darüber gesprochen haben, und die kennt ihr alle, das ist auch die Stelle, wo vielleicht viele von uns holpern, wo es heißt, vergib uns unsere Schuld, und dann, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das finde ich ganz spannend, dass das sehr eng miteinander zu tun hat. Und ich weiß nicht, ob das jetzt noch jemand weiß, das wäre natürlich ultra, dass diese Stelle vom Vater Unser, also vergib uns unsere Schuld, weiß noch jemand, welche Eigenschaft des Geistes wir damals besprochen hatten, super dazu passt, wie die Faust aufs Auge, könnte man sagen. falls es niemand weiß, löse ich es gleich auf. Und zwar, es ist der Geist der Stärke. Und das finde ich sehr interessant, was wir jetzt quasi entdeckt haben. Der Geist der Stärke ist die radikale Forderung, seinen Feinden zu vergeben und nichts anderes als das, seine Feinde zu lieben. Und das ist das Spannende, was ich so gedacht habe. Es fängt damit an zu sagen, vergib uns unsere Schuld und dann, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es geht darum, erstmal selber anzunehmen, dass wir schuldig geworden sind. Und das ist so ein bisschen so, Stärke bedeutet ja immer auch Kraft. Stärke verbinde ich immer mit, da bricht irgendwas durch. Und ich finde, genauso wirkt das auch. Die Stärke bricht durch. Und zwar so, wie das Licht jeden Morgen, jeden Tag durch die Finsternis in den Tag hereinbricht. Da fängt etwas an, wenn ihr schon mal so einen Sonnenaufgang gesehen habt, das fängt ganz leicht an und dann wird das so hell, dass du nicht mehr reingucken kannst. Und das ist das Spannende. Die Stärke des Geistes wird konkret in der Feindesliebe und es fängt damit an, dass ich annehme, dass Gott mir vergibt. Ich gehe da jetzt noch ein bisschen weiter drauf ein. Die Kraft des Geistes beginnt genau an der Stelle. Vergib mir meine Schuld. Und das Spannende ist, 5 Kapitel später redet genau Jesus von dem Vater unser. Er redet von den 7 Bitten. Und ich habe gerade gesagt, er nennt jetzt in dieser Feindesliebe in der Bergpredigt 7 konkrete Beispiele. Und da gehen wir jetzt mal drauf ein, weil wir uns das genauer anschauen wollen in dem Text. Die bringt er nämlich alle ganz komprimiert am Anfang, was das konkret bedeutet. Und zwar, das erste Beispiel, was er bringt, ist, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Also man merkt schon, die Messlatte liegt schon ganz schön hoch, schon beim ersten Beispiel. Es ist nicht so, dass man einfach sagt, ich ertrage meine Hasser oder ich schweige. Nein, ich tue ihnen auch noch Gutes. Der Geist Gottes, und das ist das Spannende und die Perspektive, die wir jetzt immer wieder einnehmen müssen, der Geist Gottes tut das jeden Tag, und zwar an uns. Er tut uns Gutes, obwohl wir jeden Tag rebellieren. Wir sollen nicht irgendwas machen, was wir nicht kennen, sondern wir sollen das tun, was uns eigentlich total vertraut ist. Also Feindesliebe ist nicht irgendwas Abstraktes. Ich habe den Text so gelesen und dachte, das ist eigentlich sehr abstrakt. Aber wenn man sich ein bisschen reindenkt, merkt man, hey, hier passiert etwas, was eigentlich täglich an mir geschieht. Und zwar, dass Gott mich immer wieder neu annimmt. Es gibt eine schöne Parallelstelle aus Matthäus, die kennt ihr vielleicht auch, da wird das ganz plakativ nochmal gesagt, da heißt es, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist die Ausgangslage und genau das ist auch unsere Ausgangslage. Warum sollt ihr denn nur guten Menschen Gutes tun? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich gehe ja die ganze Zeit mit euch so um, obwohl ihr mich vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir heute geht, obwohl ihr Jesus vielleicht noch gar nicht angenommen habt. Trotzdem schenkt Jesus jeden Tag seine Gnade, lässt jeden Tag regnen, Sonne aufgehen. Trotzdem tut er dir Gutes. Das zweite praktische Beispiel ist, da sagt Jesus, segnet die, die euch verfluchen. Das ist auch ziemlich krass. Ich habe so gedacht, wie segnet man denn eigentlich? Wir kennen das meistens am Ende vom Gottesdienst. Aber segnen ist eigentlich was ganz Praktisches, was wir nicht nur einmal in der Woche brauchen, sondern was wir auch ganz konkret aussprechen dürfen. Wir können Menschen segnen, indem wir sie erstmal nicht verfluchen, das ist irgendwie logisch, aber indem wir auch die Menschen ganz bewusst vor Gott stellen und sagen, Gott sei diesen Menschen nah. Ich habe das sehr praktisch mal angewandt in der Zeit, wo ich einen Chef hatte, der sehr cholerisch war. Und ich konnte damit auch sehr schlecht umgehen. Also ich kann sowieso sehr schlecht umgehen, wenn Leute so komplett ausrasten und das irgendwie gar nicht konstruktiv ist und man denkt, was soll ich jetzt tun? Und genau, das habe ich sehr oft erleben müssen und habe dann so gemerkt, das war eher so auch ein Eindruck und ich habe gedacht, hey, ich sollte diesen Menschen segnen. Und zwar, wenn ich an ihn denke und mich das vielleicht auch ärgert im Nachhinein, dann will ich diesen Menschen ganz konkret vor Gott stellen. Die Situation, glaube ich, hat sich gar nicht so krass geändert. Die kamen trotzdem immer wieder, das Cholerische. Aber an mir hat sich tatsächlich was geändert, weil ich gemerkt habe, es macht einen Unterschied, wenn ich jemanden segne, dann habe ich da einen ganz anderen Umgang damit. Es geht noch weiter. Und zwar im dritten Beispiel, da heißt es, betet für die, die euch beschimpfen. Hier steht, finde ich, ganz bewusst das Wort beschimpfen, denn es geht hier nicht um jahrelange Feindschaft, wie man das vielleicht auch manchmal so denkt, so die ärgsten Erzfeinde, die sind nur damit gemeint. Es geht um Dinge, vielleicht auch des banalen Alltags, auch mir vor uns passiert, da hat mich ein Autofahrer beschimpft, völlig zu Unrecht, aber es ist ja auch egal, ob zu Recht oder zu Unrecht. Und auch in Vorbereitung auf die Predigt, und das hat in dem Moment auch gewirkt, es ist doch spannend, hier steht, betet für die euch beschimpfen, zu sagen, okay, ich werde beschimpft, dann lass uns das doch als Aufforderung verstehen, für die Menschen sofort und ad hoc zu beten. Also dich beschimpft irgendjemand, kennt das vielleicht so aus Comics, ihr wisst gar nicht mehr, was er sagt, es geht einfach so, bla, 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 und du denkst halt so, der will mir sagen, er braucht Gebet. Da habe ich so gedacht, das ist eigentlich ein guter Umgang, weil das ist sozusagen die konkrete, sinnvolle Gegenantwort, wo man die Kraft, die kommt, das ist so ein bisschen wie bei Selbstverteidigung, da nimmt man ja nicht und schlägt zurück, sondern man nimmt die Kraft, die kommt und wandelt die so um, dass es den anderen, ich will nicht sagen trifft, aber zumindest abwehrt. Und da habe ich gemerkt, das ist ein cooler Anreiz, aber das ist auch eine Sache, wo ich merke, die Kraft des Geistes kommt genau da zu tragen. Denn die Kraft des Geistes ist nicht unbedingt so, wie wir Kraft verstehen, im Sinne von zurückschlagen. Und da sind wir genau beim nächsten Punkt, wo wir merken, irgendwie wird hier Stück für Stück noch eine Latte draufgelegt. Im vierten Beispiel sagt Jesus, schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halte ihm die andere hin. Ich glaube, das kennen wirklich sehr viele Menschen, die auch gar nicht Christen sind, die kennen diesen Ausdruck und wissen genau, wenn es darum geht, die Christen, die dürfen auf jeden Fall nicht zurückschlagen, die sollen sich sogar noch hinstellen und sagen, hier, komm, du kannst noch mal. Und das Spannende ist, auch da müssen wir in die Parallelstelle schauen, weil Bibel hat da schon immer auch Feinheiten, die einem vielleicht nicht genau auffallen. Wenn wir Matthäus 5, 39 lesen, da ist nämlich von der rechten Backe die Rede, kennt ihr bestimmt. Also wenn dich jemand auf die rechte haut, halte ihm die linke hin. Muss man sich jetzt vorstellen, im Normalfall sind Menschen Rechtshänder. Das heißt, wenn der schlägt, dann schlägt er dem ja zuerst auf die linke Backe. Also was heißt das, wenn Bibel sagt, wenn dich jemand auf die rechte Hand schlägt, das heißt, Rückhand ist angesagt. Das heißt nicht so, so ein schöner Schwinger, sondern so. Und Rückhand heißt immer maximale Demütigung. Also Rückhand ist eigentlich so eine körperliche Demütigung. Also geht es gar nicht darum, dass der Schlag sozusagen so gewaltvoll und derb wie möglich ist, sondern es geht um Demütigung. Das macht es jetzt auch nicht besser, ne? Finde ich zumindest. Aber das zeigt, dass das eigentlich noch viel krasser ist, als wir denken. Es geht nicht einfach nur um irgendeinen Schlag, sondern es geht um körperliche Demütigung. In dem Moment ist mir da auch eingefallen, oh Gott, was du hier verlangst, das kann man doch gar nicht aus eigener Kraft schaffen. Spätestens, wenn es um den eigenen Körper geht, egal in welchem Glaubensbefinden wir stehen, wenn es an den eigenen Körper geht, dann merkt ihr ganz schnell, ja, dann kannst du das auch nicht mehr so lange simulieren. Dann staut sich entweder in dir die Wut, bis du irgendwann platzt, oder du lebst wirklich von der Kraft des Geistes, von der Stärke, von der wir gesprochen haben. Und da ist mir 1. Petrus 5, 5 eingefallen, da heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Jetzt ist das ja so ein total schöner christlicher Slang. Den Hochmütigen widersteht er, sei doch demütig, denn den gibt er Gnade. Und da habe ich so gedacht, ja, das klingt total Floskeln, so Kabul-Karten-Style, aber wer hat denn den Vers eigentlich geschrieben? Das war Petrus. Petrus hat das geschrieben, wie verrückt ist das denn? Petrus, einer, der das Schwert gezogen hat und erstmal ordentlich, also der hätte den fast geköpft, das war wahrscheinlich nur Glück, dass er das Ohr getroffen hat. Also jemand, der mit Sicherheit nicht dafür bekannt ist, dass er demütig ist, der schreibt diesen Vers. Was ist denn mit Petrus passiert in seinem Leben? Ach krass, der ist am Ende seines Lebens draufgegangen für Jesus, weil er sich hat so sehr demütigen lassen. Wie verrückt ist das denn? Kann es sein, dass mit Petrus was passiert ist, dass der Geist der Kraft und der Stärke in ihm immer mehr Raum gewonnen hat und dass sich diese Stärke und Kraft ganz anders gezeigt hat als am Anfang seines Lebens? Ziemlich spannend. Wir schauen mal weiter. Fünftes Beispiel. Ihr seht hier, das geht hier Schlag auf Schlag. Da geht es um den Mantel. Nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihn auch das Hemd. Also so eine typische Luther-Übersetzung, haben sich ja andere Übersetzer dann ähnlich zu eigen gemacht. Wir reden eigentlich nicht vom Mantel, sondern wir reden vom Obergewand. das dir ein maximal bösartiger und gesetzesverachtender Feind wegnimmt. Warum sage ich das so krass? Weil das Obergewand wegnehmen ist so ziemlich wirklich das Allerletzte. Also selbst, und da ist es wieder total spannend, wenn man da ein bisschen reingräbt, selbst im Alten Testament, wenn ihr das lest, Altes Testament, total krass eigentlich, was die an Sozialgesetzen hatten, wie weit und fortschrittlich das jüdische Volk war im Umgang und auch sozial miteinander, könnt ihr nachlesen, 2. Mose 22, da heißt es nämlich, dass das Obergewand, wenn du nichts mehr hast und zur Pfändung sozusagen alles weggeht, dein Obergewand nur am Tag maximal gepfändet werden kann, dass du in der Nacht was Warmes hast, was dich schützt. Also das Obergewand ist quasi maximal am Tag wegzunehmen, aber von dauerhaften Wegnahme absolutes No-Go. Und jetzt geht es ja noch weiter. Selbst der gesetzloseste und gottloseste Feind soll nicht nur das Obergewand kriegen, was ja quasi schon ein No-Go ist, sondern er soll auch noch das Untergewand kriegen, was nie zur Diskussion stand bis jetzt. Was du direkt auf dem Leib trägst, das sollst du dem überlassen. Und hier wird, finde ich, Feindesliebe zum, ich will nicht sagen Unmöglichen, aber es wird aus menschlicher Sicht zum absolut Unfassbaren. Und das ist das, was Jesus hier ganz klar sagt. Meine Liebe bedeutet, ich gebe alles. Das ist nicht nur irgendwie so, was ich mal gebe, sondern da ist nichts mehr da. Ich halte nichts zurück. Unsere Liebe ist oft so taktisch, und das beschreibt ja der Text dann im großen Teil ja übrigens, die ist überlegt, die ist ja schon ganz schön, ich will nicht sagen perfide, aber die ist schon immer auch so auf Eigenwohl bestimmt und die guckt schon ganz genau, wo noch was hängen bleibt. Aber die Liebe von Jesus, die ist vollkommen. Und das Spannende ist, dass selbst die Gottlosesten und die Gesetzesverachtenden, also wir alle, dass selbst diese Menschen Sehnsucht nach vollkommener Liebe haben. Wenn die das lesen und verstehen, was das bedeutet, dass da jemand noch sein Hemd gibt, sein allerletztes Hemd gibt, dann muss das wahrscheinlich vollkommene Liebe sein. Das ist genau das nach der Sache, nach der wir uns sehnen. Also wir merken an der Stelle, Jesus, du hast es echt durchgezogen. Wir kommen zum 6. Beispiel. Gib jedem, der dich bittet. Wir merken, es hört immer noch nicht auf. Jedem, der dich bittet. Auch da muss man jetzt ein bisschen genauer auch unterscheiden, ohne dass ich das jetzt kleinreden will. Das Bitten war im Orient tatsächlich eine offizielle, förmliche Angelegenheit. Also es geht hier nicht um das Bettlerwesen in erster Linie oder um obdachlose Straßenbetteln, sondern es geht im Hintergrund auch da, 5. Mose 15, du sollst deine Hand nicht zurückhalten gegenüber deinem armen Bruder. Also da, wo jemand echt bedürftig ist, wo jemand sagt, ich habe da und da folgendes Problem und brauche folgende Hilfe, sollst du ihm quasi helfen. Und hier bezieht sich das aber auch auf Feinde. Natürlich kann man sagen, das gilt nicht für Leute, die in Süchten stecken oder die das und Gutmütigkeit ausnutzen. Aber wenn dein Feind kommt und echt bedürftig ist, wie sieht's aus? Ich habe tatsächlich jemand gut Bekanntes, der genau das gemacht hat, der hat gesagt, ja, ich will das so leben. Und wenn jemand kommt, wo ich merke, das ist jetzt nicht total auf der Welt und ich merke, das ist dran, dann will ich das einfach machen, ohne lang nachzudenken. Das hat mich sehr beeindruckt, weil ich das begleite nach wie vor und merke, wow, da muss man echt loslassen können und braucht nicht nur Vertrauen zum Gegenüber, weil das wird man wahrscheinlich nie menschlich schaffen, dass man niemand komplett durchschaut, meint er das ernst, meint er das nicht ernst, sondern man braucht Vertrauen zu Gott. Immer wieder auch zu sagen, hey Gott, ist nicht meine, ich verwalz bloß, und trotzdem irgendwie auch das abzuschätzen. Das Beispiel 7 ist quasi das letzte, was dem Ganzen, finde ich, noch ein bisschen die Krone aufsetzt. Wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Da geht es meistens um geliehenes Geld, zumindest auch das, was wir im weiteren Text dann lesen. Und wir sollen uns damit abfinden, dass wir es weggehen lassen, dass wir auch Dinge, die uns wirklich zustehen, dass wir die nicht zurückfordern. Und ihr merkt, das waren jetzt diese 7 Punkte, die echt viel abdecken. Also 7 ist ja immer so die Zahl für so komplett. Und hier wird nichts ausgelassen. Feindesliebe ist hier komplett abgedeckt. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, dann merkt ihr, ich habe das mal in kleinen Überschriften hier verbastelt, dann merkt ihr, das wird hier zu einer Aktion, die wir nicht aus eigener Kraft schaffen können. Hier geht es um Sachen, die so viel größer sind als das, was wir leisten können. Und ich glaube, das will auch Jesus ganz bewusst uns zeigen. Er will uns herausfordern und er will uns natürlich auch überfordern, weil er ganz klar weiß, dass wir ihn brauchen, wenn es darum geht, Feinde zu lieben. Wir können das nicht aus uns heraus. Die Welt hat ihre Dogmen und hat ihre Vorstellungen, aber wie das konkret aussieht, das kannst du so gar nicht einfach wiedergeben. Wenn ich überlege, das hat schon den Form einer Steigerung, aktive Wohltat, ich habe das mal versucht zu überschreiben, jedes einzelne, segnende Rede, fürsorgliches Gebet, Verzicht auf Gewalt und Ehre, Besitzverzicht, großzügige Hilfe und dann noch Verzicht auf Rückforderung und Rechtsanspruch. Also für mich sieht das Bild, sage ich mal, eher so aus, dass es eher aussieht wie, okay, also alles schon eine coole, beeindruckende Sache, aber wie, was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich denn damit umgehen? Ich meine, das ist echt genial, aber wie soll ich es machen? Das ist die erste Frage, die ich mir so stelle, als jemand, der natürlich auch immer zuerst fragt, was ist denn dran? Soll ich jetzt meine Rechtsschutzversicherung kündigen? Wie sieht es aus? Zu Hause nicht mehr zusperren? Ich meine, es gibt genug Leute, die Dinge brauchen, die ich habe zu Hause. Was mache ich denn jetzt? Also, ich will das ja ernst nehmen. Und ihr merkt, man kann die Dinge nicht jetzt pauschal so einfach sagen und handhaben. Aber, und das ist vielleicht der wichtigste Satz heute, versetz dich in diesen Menschen, der vor dem Berg steht. Die Frage ist, verändere ich mich, dass Gott mich liebt, oder verändert mich Gottes Liebe? Was passiert? Verändere ich mich, dass Gott mich liebt? Muss ich irgendwas machen jetzt? Muss ich irgendwie alles von mir weisen, mich schlagen lassen oder in Situationen bringen, wo ich alles hergeben muss? Oder ist es die Liebe Gottes, die mich in Situationen bringt, die mir hilft, wie ich in den Situationen umgehen kann? Am besten ist, wir schauen auf Jesus. Am besten ist, wir schauen auf sein Leben. Jesus lebt Feindesliebe, aber er lässt sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Das heißt, er kriegt es irgendwie hin, so zu leben, dass er nicht vom Erstbesten getötet wird. Ihr lacht vielleicht, aber genau das ist ja fast passiert. Ich habe meine Geschichte mitgebracht aus Lukas 4, 28. Da heißt es, jo, sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Das war die Stelle, wo Jesus kurz davon erzählt hat, dass er der Prophet im eigenen Land ja sowieso nicht da sprechen kann, weil die verstehen ihn sowieso nicht. Die waren dann so sauer, die wollten ihn eigentlich gleich mal umbringen. Und ihr merkt, ja, hätte er einfach sagen können, okay, bringt mich um, ich halte meine eine Backe hin und dann springe ich nochmal runter, keine Ahnung. Hat er nicht gemacht. Was hat er gemacht? Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Okay, hat irgendwie gar keiner groß angefasst. Ich fand die Bilder irgendwie so ein bisschen cool beeindruckend. So Terminator-mäßig einfach da durchgelaufen, hat keiner getraut, irgendwie ihn anzufassen, aber eigentlich wollten sie es schon. Und das Spannende ist, nur zwei Verse später heißt es, also er ging in einen anderen Ort dann und sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er redete mit Vollmacht. Macht. Genau das ist das Stichwort. Gottes Geist demütigt und schenkt Vollmacht. Das ist der Geist der Stärke, der schenkt Vollmacht. Und Vollmacht bedeutet auch, dass die den einfach nicht angefasst haben, weil es einfach gar nicht dran war, den anzufassen. Ihr wisst, mit Jesus ist noch was ganz anderes passiert. Der Geist der Stärke bedeutet, vollmächtig zu sein. Wir können unsere Feinde lieben und es hat auch immer was mit Leiden zu tun. Und gleichzeitig bedeutet es auch, von sich zu weisen, Unwahrheiten und Böses zu benennen, Wahrheiten auszusprechen. Das ist quasi nicht die Brechstange, sondern, was ist das Gegenteil von der Brechstange? Vielleicht eine Feder. Wir werden gleich sehen, warum. Jesus hat zum Beispiel auch den Satz geprägt, ihr Schlangen, ihr Ottergezücht, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Das sind alles Worte von Jesus. Das jetzt, klingt jetzt nicht so wie Feindesliebe. Und trotzdem ist es kein Widerspruch. Ich habe mich gefragt, was heißt denn jetzt Kraft und Stärke. Wie funktioniert denn das? Wir haben vom Geist der Stärke gesprochen, wir haben von der Feindesliebe gesprochen. Wie äußert sich denn das? Ich finde, das war schon so ein erster Eindruck hier von dieser Situation, in der Jesus war. Und ich habe noch was Cooles gefunden, was mir geholfen hat, das besser zu verstehen. Lass uns schauen, wo redet Gott über den Geist der Stärke? Wie sieht das aus? Ich bin fündig geworden in Jesaja, und zwar Jesaja 40. Kennt ihr bestimmt, ist nicht ganz unbekannt. Und ihr merkt schon, das Bild hat sich leicht verändert. Er verleiht den Ermatteten Kraft und gewährt den Ohnmächtigen Stärke in Fülle. Mögen Jünglinge müde und matt werden und junge Männer straucheln zusammenbrechen. Die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft, dass ihnen neue Schwingen wachsen wie den Adlern, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandern und nicht ermatten. Wir brauchen Gottes Geist mehr denn je, um weise zu entscheiden, wie der Geist der Stärke sich überhaupt offenbart. Der offenbart sich nicht immer so, dass der Berg sich in das Meer hineinstürzt. Und der offenbart sich auch nicht so wie Rakete und dann bist du oben am Berg. Nee, der offenbart sich in dem Fall wie Schwingen von einem Adler, die mit Sicherheit noch anstrengend genug sind, diesen Berg zu erklimmen, aber im Vergleich zum Klettern es überhaupt erst möglich machen. Feindesliebe heißt trotzdem auch nicht zuzuschauen, wenn Schwache unterdrückt werden und auch nicht gleichgültig alles hinzunehmen. Genauso wenig, ihr erinnert euch vielleicht an die Gastfreundschaftspredigt, auch schon ein paar Monate her von mir, aber es geht da auch nicht darum zu sagen, jeder Gast kann machen, was er will. Nein, ein Gast kann sogar rausfliegen, wenn er meine anderen Gäste schädigt. Es geht darum, vollmächtig zu sein. Feindesliebe heißt auch nicht zu resignieren und nicht zurückzuhalten. Jesus, und das ist schon ein ziemlich harter Satz, hat gesagt, er schickt uns unter die Wölfe. Also Jesus weiß ganz genau, ja, dieser Berg ist für euch und ich gebe euch Mittel und Wege, diesen Berg zu erklimmen. Und genau das ist unser Auftrag. Wir sollen Jesus nachfolgen. Und wir sollen uns auch nicht eins machen mit den Wölfen. Auch das ist, finde ich, so die ein oder andere Taktik von manchen Kirchen, die sagt, naja, wir machen uns dann das ein bisschen leicht. Und zwar, wir wollen uns einfach gut mit den Wölfen verstehen. Wir wollen einfach die nicht provozieren. Wir versuchen uns abzuducken. Und am Ende heißt es auch, den Namen Jesus zu verleugnen. Feinde lieben heißt auch, die Wahrheit auszusprechen und nichts zurückzuhalten. Feindschaft gegen Christen ist tatsächlich nicht nur ein Thema, und das kennen wir immer wieder von Open Doors, von Menschen, die in verfolgten Ländern leben. Ihr kennt vielleicht noch die Liste, da hinten hängt sie. Die Länder, wo wir wissen, da werden Menschen verfolgt. Ich will euch mal ganz kurz, nicht um Angst zu machen, sondern um euch zu ermutigen, um zu sagen, ja, das, was Jesus sagt, dass er uns unter die Wölfe schickt, das ist Realität. Das ist Realität und das kann uns ermutigen, weil dieser Adler, so wie er hier sitzt, ist die Realität, die in uns durch Gottes Geist gegeben ist. Den Geist der Stärke, dass wir genau das tun, was so unmenschlich ist, nämlich seine Feinde zu lieben. In Deutschland gab es rund 100 gezielte Angriffe auf Christen, die so erfasst worden sind. Darunter war Mord, Körperverletzung und auch ein Fall von Brandstiftung. Dazu kommen unzählige Angriffe auf Kirchen und christliche Symbole. Das war aus 2017. Seit 2015 erleben wir eine stark wachsende Tendenz. 24 gab es 33 Brandstiftungen in Deutschland. Das war in Europa Spitzenreiter. Noch in keinem anderen Land haben so viele Kirchen gebrannt in Europa wie in Deutschland. Von 23 auf 24 haben sich die Zahlen verdoppelt. Und auch in unserer Stadt, muss man festhalten, gibt es doch gar nicht so wenig antichristliche Angriffe. Auch, und das ist vielen ja bekannt, auch unter dem Vorwand natürlich des Antifaschismus, der da den Namen natürlich nicht verdient hat. Es geht darum, dass Kirchen beschädigt werden und auch gar nicht so lange her, 2022, unweit von hier, Kirchen beraubt worden sind, mit Fäkalien wirklich aufs Schlimmste und Übelste verwüstet worden sind. Das ist euch vielleicht nicht entgangen, 2022. Und natürlich, und das war ja auch in den Medien, auf andere christliche Einrichtungen, die natürlich statistisch in so einer linken Stadt eher nicht als Religionswesen gezählt werden, sondern eher als wirtschaftlicher Betrieb, ganz konkret das Café Stay, was bei uns zum Hoffnungsfestival hier Kaffee und Kuchen verkauft hat. Also Menschen, die uns doch eigentlich sehr nahe sind, die mussten über 24 Anschläge die letzten 3 Jahre auf ihr Café überstehen und haben dank, konnte mit einigen reden von dort, auch zur Allianz, sehr schöner Austausch gewesen, dank wirklich cooler Wunder, die Gott tut, dank auch von Menschen, die es durchhalten, damit umzugehen, ihre Feinde zu lieben, im ganz konkreten Fall wieder öffnen seit ein paar Wochen. Also ich würde euch da Mut machen, geht da mal hin, unterstützt die Geschwister und macht ihnen genau das klar, dass Feindesliebe auch manchmal einfach bedeutet, da zu sein, sich zu treffen, sich zu versammeln und sich wirklich im Leib Christi zu bestärken. Und das ist ein cooles Stichwort fürs Ende, Leib Christi zu bestärken. Ich habe natürlich weitergesucht nach Kraft und nach Stärke und bin im letzten Buch der Bibel hängen geblieben, der Offenbarung und in der Gemeinde Philadelphia. Da heißt es, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und ich finde genau an dieser Stelle, ich weiß, ein bisschen viel auf der Folie, aber es schließt sich der Kreis. Der kleinen Kraft des Geistes in Offenbarung schließt sich das, denn in Jesaja 11, der Geist der Stärke, wird klar, die Stärke, die wie Flügel sind und nicht eben wie die Brechstange, sondern die Stärke, die sich so ganz anders zeigt, als wir das immer denken. Das ist eben eine kleine Kraft, aber eine entscheidende Kraft. Flügel, die lassen uns erreichen, was unmöglich scheint. Und wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das scheint oft so unmöglich auszusprechen. Und so lebt echter Friede in uns. Und das muss er auch, weil wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Wir haben in dem Text von uns gelesen, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Und wenn wir das sind, dann haben wir Frieden in uns, selbst mit Menschen, die uns hassen. Es ist ein echt friedlicher Gott, dem wir nachjagen können. Das heißt aber eben noch lange nicht, dass er harmlos ist. Und deshalb sollten wir seine Worte bewahren und seinen Namen eben nicht verleugnen. Gott wird richten und bestrafen. Berufen hat er uns aber, das Gegenteil zu tun, weil er dadurch Menschen gewinnen will. Und das ist auch die Message heute an diesem Sonntag. Wir wollen Menschen gewinnen und dazu braucht es den Geist der Stärke, die Kraft der Vergebung und Feindesliebe. Und alles andere überlassen wir Gott. Ich möchte mit euch beten. Großer Gott, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Ich danke dir, wenn er uns korrigiert, wenn er wirklich sich auch laut bemerkbar macht und sagt, hey, stopp, bet doch für deinen Feind. Bet doch für die Menschen, die dir Leid antun. Fang doch auch an, für die zu beten, wo du weißt, sie tun deinen Geschwistern Leid an. Ich danke dir, Jesus, wenn du in unser Herz sprichst. Und ich danke dir auch für Petrus und für sein Leben, wo wir sehen können, dass dieser Mensch sagt, dass du den Hochmütigen widerstehst und dass du den Demütigen nah bist. Herr, mach du uns das genau klar, wo wir hochmütig sind. Ich danke dir, wenn du deine Kraft und Stärke uns zeigst, wenn sogar dein Geist sich eins macht mit uns und ganz konkret in unser Leben sprechen will. Ich bitte dich, zeig du uns die Feinde, die wir vor Augen haben, zeig du uns den Umgang damit und schenk du uns Freude, auch das miteinander zu teilen, auch darum zu ringen im Gebet, es uns nicht einfach gleichgültig zu lassen, und auch aufzustehen, da wo Menschen unterdrückt werden, zu sagen, dass es Unrecht ist und trotzdem zu sagen, wir beten für die Peiniger. Ich danke dir, Jesus, dass du uns auf diese wundersame und wirklich eindrucksvolle Weise so bevollmächtigt hast. Dass du ein Gott bist, der vollkommen ist, wie man sieht, der vollkommen ist in Vergebung und trotzdem am Ende das letzte Wort hat. Ich danke dir dafür, dass wir es nicht sprechen müssen, sondern dass du uns gute Worte gegeben hast, in diese Welt zu geben. Amen.